Ja, so kann es gehen. Drei verschiedene Menschen. Jeder sagt mit dem, was ihm auf dem Herzen ist und was er für eine Sprache drauf hat, was ihn bewegt. Jeder sagt es in seiner Sprache und damit sagt es im Grunde jeder anders, obwohl alle dasselbe gesagt haben. Babylonische Sprachenverwirrung in der Kirche. Aber hinter jeder Sprache steckt auch eine Geschichte. Und hinter jeder Wendung, die gesagt wurde, irgendwo ein Kern, eine Botschaft, ein Geist, den es zu hören gilt. Und irgendwo brauchen wir auch Übersetzer, damit einer vom anderen versteht. Wir hören den Predigttext aus Epheser 4. Ich nehme jetzt nur die ersten Verse, die hier im Mittelpunkt stehen. Tragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Ich möchte mal mit einem Schlüsselerlebnis anfangen. Als ich so mitten aus einer lebendigen Gemeindearbeit, auch missionarischen Jugendarbeit, zum Studium nach Halle kam, da war ich schon vorgewarnt, dass eine theologische Ausbildung an der Uni kein Durchlauferhitzer für einen zukünftigen Missionar ist, sondern dass es eher so wie das Abkühlbecken für einen Saunabesucher. Aber das hielt mich trotzdem nicht davon ab, zu schauen, ob es nicht doch da den einen oder anderen oder den Dozenten gibt, bei dem so etwas von geistlichem Leben spürbar ist. Und tatsächlich, nicht nur einer, waren ein paar mehrere, aber unter anderem der Dogmatikprofessor, so strohtrocken wie der Norman hier. Aber als Mensch spürte man, der hört zu, der interessiert sich, der hat auch irgendetwas, was lebt. Man konnte es nicht so durchschauen, aber irgendwo lebte da was. Es war nicht so zu greifen, aber nach einem halben Jahr legte er Einladungen für ein Einkehrwochenende aus und wies in der Vorlesung dezent darauf hin, Exerzitien im Diakonissenhaus Dessau mit der Michaelsbruderschaft. Ich fuhr mit einem Freund interessiert hin und machte eine ganz ambivalente Erfahrung rund um das Thema Sprache und Geist. Denn ich spürte, da war nicht nur ein Mensch der Stille, waren gleich mehrere, denen das Gebet, die Nähe zu Gott, die Stille ganz wichtig waren. Und ich spürte, Mensch, hier bist du zu Hause, das sind Geschwister im Herrn, hier lebt etwas von demselben Geist, der auch in mir lebt. Und trotzdem ist das alles total fremd. Schweigen, 3 Tage lang, kein Gespräch, beim Essen, in den Pausen, eisiges Schweigen. Und wenn gebetet wird, nicht so, wie einem der Schnabel gewachsen ist und ich es gewohnt war, sondern mit gregorianischen Gesängen, mehrstimmig und dann auch immer auf die Pausen achten, die dann einzuhalten sind. Eine eindrückliche Erfahrung, ein Herr, ein Glaube, ein Geist, aber so unterschiedliche Sprachen, hinter denen man den gemeinsamen Geist erstmal finden muss. Denn jede Sprache hat so ihre Geschichte, in der Linguistik genauso wie im Glauben. Denn das Leben ist stets im Fluss und entwickelt sich auch Sprache immer wieder weiter. Nur tote Sprachen sind fest. Die Vokabeln von Cicero kann man dann zwischen 2 Deckeln fest surren. Da kommt nichts mehr dazu. Aber lebendige Sprachen kriegen immer wieder neue Vokabeln, sind im Fluss, greifen neue Begriffe auf für Neues, was sich findet. Und in einzelnen Regionen bilden sich Dialekte heraus und es sind die Regionen, die Zeiten, die dann auch vorgeben, so wie im Urwald für das Wort Grün sich 30 Farbtöne gefunden haben. In Grönland hat man dafür 30 für die Farbe Weiß gefunden. In jeder Region andere Bedürfnisse für Sprache sich zu entwickeln. Das ist sehr anschaulich, wenn man sich das mal bei der lateinischen Sprache mal festmacht. Das fing alles Spätantike in Italien an. Folie ist leider nicht da, aber könnt ihr euch vorstellen, in Italien und dann entwickeln sich in mehreren Jahrhunderten daraus aus einer Sprache in verschiedenen Gegenden das Französische, das Spanische, das Portugiesische, das Rumänische, ganz verschiedene Sprachen, die auf eine zurückgehen. Und selbst wenn man in Italien bleibt, kommt man mit dem klassischen Latein auch nicht so sehr weit, weil auch da die Sprache sich nicht nur in der Betonung und Aussprache verändert hat. Das Leben mit seinen Besonderheiten in Ort und Zeit drückt der Sprache sein Siegel auf. Das erlebt man selbst innerhalb unseres Landes, wenn man unterwegs ist bei den Dialekten von Plattitsch, Moin Moin, bis Bayerisch, Mir sei Mir. Und das setzt sich fort in den Milieus. Jedes Milieu im Volke entwickelt seine eigene Sprache. Das Leben drückt der Sprache sein Siegel auf. Und genau diese Beobachtung kann man nun auch in der Kirche machen, im Glauben, wobei wir wieder beim Theaterstück wären. Wir haben gemerkt, Glaube hat unterschiedliche Sprachen entwickelt. Das macht es manchmal schwierig, wie in dem Stück. Doch manchmal, ja, wenn wir genau aber vom Phänomen ausgehen, muss man sagen, machen wir uns nichts vor. Lebendiger Glaube operiert mit einer gelebten, mit einer lebendigen Sprache, um sich in der heutigen Zeit zu artikulieren. Eine Sprache, die für mich ausdrückt, was die Dinge des Glaubens mir bedeuten, wird immer wieder neu im Fluss sein. Glaube braucht eine gelebte Sprache, sonst ist der Glaube tot. Und es nutzt auch nichts, dass es solche lebendige Sprache irgendwo gibt, im Gottesdienst hier und da. Nein, bei mir muss etwas leben. Und das erleben wir zurzeit in gravierendem Maß im christlichen Abendland, dass Christen im Blick auf ihren Glauben sprachlos geworden sind. Da kann man sich über Kreuze in bayerischen Amtsstuben wundern, aber wenn diakonische Einrichtungen scheinbar bewusst darauf verzichten, als christlich wahrgenommen zu werden, muss man doch nach den Ursachen solcher Sprachlosigkeit fragen. Die großen Kirchen, ja das ganze christliche Abendland, sind in Sachen Glaube von Sprachlosigkeit befallen. Christen können nicht frei beten, selbstständig für sich Rituale zu gestalten, fällt vielen schwer in den Häusern. Menschen haben Schwierigkeiten auszudrücken, was ihnen Gott bedeutet, weil die Erfahrung im Glauben, die gibt es vielleicht, aber man verbindet es dann gar nicht mehr mit Gott, sondern dann ist es nicht Gott gewesen, sondern dann ist das Gute, was ich geschenkt bekomme, eine Vorsehung, Zufall, das Schicksal, Sprachlosigkeit im Glauben. Um das zu überwinden, brauchen wir Sprachbildung mitten im Leben. Mitten im Alltag muss sie verankert sein und es fängt eigentlich im kleinen Kindalter an, aber man ist nie zu spät, kann jederzeit einsteigen, aber bei den Kleinen ist es so besonders zu greifen, wenn sie abends ins Bett gehen und dann findet Sprachschule statt, indem man sie begleitet, ich bin klein, mein Herz mach rein. In anderen Kinderzimmern sagen die Kinder frei heraus, was ihnen auf dem Herzen ist, was auf der Seele brennt. Lieber Papa im Himmel, mach, dass das rote Einhorn nicht das grüne fängt. Wie es mir ein Missionar erzählt hat, der diese Woche in Schulen hier in Jena unterwegs war mit der Gutenbergpresse und die Schüler nach ihren Gebetspraktiken befragt hat. Gebete so bunt wie das Leben und so bunt wie die Märchenbücher, die man ihnen gerade vorgelesen hat. Sprachbildung. Das setzt sich dann fort bis hin zur Jugendsprache, wo Jesus rockt und abgespaced ist. Und wir haben es ja bei Philipp gehört. Religiöse Sprachbildung wird vor allem aber dann auch in den Gottesdiensten und in den Gemeinden geprägt durch die Sprache, die dort gepflegt wird. Da, wo man zu Hause ist, und da sind wir wieder beim Theaterstück und könnt ihr mal schauen, wo gehört jeder mit seiner Sprachtradition hinein, in welche Kirche. In manchen Kirchenschiffen singt man mit barocker Sprache, oh, dass doch bald ein Feuer brennte, zwar brennt es schon in heller Flamme, dir, dem für uns erwürgten Lamme. In anderen Kirchenschiffen ist das erwürgte Lamm in feministischer Tradition eine Heiliggeistkraft oder eine Jesa Christa geworden. Und andernorts ersteht das Lamm zu einem Superhero, der die Welt errettet. Egal, wie man nun stehen mag zu diesen einzelnen Sprachstilen. Immerhin, hier ist nicht Sprachlosigkeit, sondern hier sind Menschen unterwegs. Sprache wird eingeübt. Und so entwickelt jeder Glaube in seinem Milieu, in seine besonderen Herausforderungen von Zeit und Orten, seine Sprache. Luther hat dem Volk aufs Maul geschaut. Was findet er? Typisch germanisch-deutsche Begriffe. Und Luther hat sie reingeholt in die kirchliche Sprache, indem er das in der Bibel verankert hat. Der Geizhals, das Lästermaul, der Sündenbock, das Machtwort, Nächstenliebe, Feuereifer, Sprachbildung aus dem Germanischen. 150 Jahre später wurden Bibelgesellschaften gegründet und das Neue Testament massenhaft in die Häuser gebracht und die Leute haben Bibelkreise gegründet, haben die Bibel gelesen und wenn man ganz viel Bibel liest, wird die biblische Sprache auch zur Alltagssprache und so gab es dann im Pietismus bis heute in manchen Gemeinden so diese Sprache, wo man dann sagt, du, der Bruder Meier, der ist ein auserwähltes Werkzeug des Herrn, hast du das auch schon festgestellt? Oder man fragt dann, wer noch etwas Geld übrig hat, der möge bitte spenden zum Bau des Reiches Gottes. Oder wenn man auf die eigenen Kinder guckt und sagt, oh, wir müssen mal beten. Ja, Herr, mach, dass unser missratener Sohn etwas werde zum Lobe deiner Herrlichkeit. Das ist ganz interessant in der pietistischen Sprache. Also alles Begriffe im Neuen Testament verankert und aus dem Neuen Testament in die Alltagssprache der Barockzeit abgewandert. Gehen wir ein paar Jahrhunderte weiter. Die Lobpreisbewegung ab den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, die hat dagegen das Alte Testament mit seiner Psalmensprache wiederentdeckt in den Anbetungsliedern. Und so finden wir auf einmal Dinge wieder in der kirchlichen Sprache aus dem Alten Testament. Da ist von geistlichem Kampf die Rede. Da empfängt man den Segen Gottes als Salbung des Herrn und wird auch außerhalb des Vereinigten Königreiches die Monarchie wieder entdeckt. Jesus der König. Zum Reformationsjubiläum hat man dieses Phänomen der protestantischen Vielfalt und Sprachenverwirrung einmal karikierend auf einer geistlichen Landkarte festgehalten. Ich habe sie mal dorthin gehangen, kann man nachher beim Bistro sich mal genauer anschauen, wo man mal die Vielfalt der protestantischen Strömungen mal ein bisschen auf die Schippe genommen hat. Da gibt es die Highlands des Glaubens oder die Freilands des Glaubens. Das ist die Stadt Unbestimmtistan oder die Insel der Seligen. Also unser Glaubensmilieu führt dazu, dass sich eine eigene Sprache herausbildet. Und diese Sprache formt, bewahrt, manchmal auch verengt sie unsere Glaubensvielfalt. Unsere Gemeinden, unsere Prägungen sind zugleich auch Sprachschulen des Glaubens. Und das muss man sich bewusst werden. Ich bin mehr oder weniger durch eine Sprachschule gegangen und die hat mich geprägt. Das hören vielleicht ich nicht, aber die anderen hören das. Die wissen, aus welchem Stall ich komme. Aber für jeden Schulabsolventen steht auch ein Prozess an, sich mit seiner Ausbildung auseinanderzusetzen. Entweder sich bewusst zu seiner Schule zu stellen und in der Tradition fortzufahren oder sich zumindest bewusst zu werden, welche die markanten Punkte sind oder sich von ihr abzusetzen, ein eigenes Profil zu entwickeln, eine andere Sprache für sich zu finden. Egal wie unser Weg verläuft, auf alle Fälle sollte der Punkt kommen, wo wir nach dem Kern, nach dem Geist, nach dem identischen Kern unserer Sprache fragen und schauen, passt der zu mir? Ist das mein Glaube? Ist das meine Sprache? Kann ich mich damit identifizieren? Es gibt so Punkte im Leben, bei der Konfirmation fragen wir die Jugendlichen, glaubst du selbst das, worin du erzogen bist? Muss man selber Stellung beziehen? Oder wenn ein Arbeitskollege unumwunden fragt, glaubst du etwa den Quatsch, den dir deine Eltern oder der Pfarrer beigebracht haben, muss man Stellung beziehen. Oder wenn ein lieber Mensch stirbt, fragen wir uns von alleine schon, wo ist Gott jetzt? Gibt es den überhaupt? Und wenn ja, wie spüre ich ihn und wie drücke ich die Nähe, die ich spüre, aus? Mit welchen Worten, mit welcher Sprache? Ich habe Menschen erlebt, die haben die gesamte Klaviatur kirchlicher Rhetorik perfekt beherrscht, aber die haben das nicht geglaubt. Es war nicht ihr Glaube. Und dann irgendwann kam natürlich der Punkt, wo sie auch gesagt haben, ich trete aus. Das ist nicht meine Welt. Und andererseits auch in Tübingen hatte ich im Hauskreis einen Studenten erlebt, der aus nichtkirchlichem Hintergrund kommt, sagt, ich interessiere mich für den Glauben. Ich gucke mir das mal so an, von außen distanziert, intellektuell, bis er an den Punkt gekommen ist, wo er sagte, ich will nicht mehr liberal sein, mit Abstand alles betrachten, sondern ich will dazugehören, mich identifizieren mit dem Kern dieses Glaubens. Sprache kann ich nur so benutzen oder mich mit ihr identifizieren und wirklich in ihr leben. Bei der religiösen Sprache ist immer die Frage im Raum nach Echtheit. Meine ich das, was ich sage? Stehe ich auch dahinter, vertrete das wirklich? Bin ich authentisch? Bin ich echt? Oder bin ich nur das Gewächs einer Sprachschule und reproduziere das einfach, was ich gelernt habe, aber eigentlich selber glaube ich es gar nicht? Die Frage nach der Echtheit ist die Frage nach dem Geist. Lebt der Geist einer Sprache in mir oder ist meine Reden nur geistloses Geschwätz? So wie bei meinem Dogmatikprofessor, wo man spürte, ja, da lebt etwas, da steckt etwas dahinter. Selbst wenn die Sprache selbst nicht verstanden habe, aber ich spürte, da ist Identität da. Solche Erfahrungen kennen wir sicher alle, dass wir im Ausland sind und die Sprache nicht verstehen, aber spüren, hier sind Christen, die singen von ganzem Herzen, deren Gebet ist echt und leidenschaftlich und wir spüren, wir sind eins im Herrn, auch wenn wir die Sprache nicht verstehen. Der Geist verbindet. Es ist äußerlich vielleicht alles ganz anders, auch die Sprache fremd, aber ich spüre, hier weht derselbe Geist. Als ich in Budapest studiert habe, war das schön, da konnte man dann die verschiedenen Kirchen besuchen und dann mal gucken, ist das meine Sprache? Samstagabend, eine amerikanische Pfingstgemeinde, 3000 Menschen in der Sporthalle mit ohrenbetäubendem Lärm, Bandmusik, aber man spürt, hier ist Leidenschaft, hier ist Hingabe und Begeisterung für den Herrn, auch wenn manche Formen für einen deutschen Kirchenbesucher ungewöhnlich erscheinen mögen. Nächsten Morgen dann in der russisch-orthodoxen Kirche, 10 Besucher im Halbdunkel zwischen den Ikonenwänden, aber als dann die gregorianischen Gesänge angestimmt wurden, spürte ich, das ist nicht nur Tradition, hier lebt Anbetung, hier ist eine tiefe Ehrfurcht vor dem Herrn, das Niederknien, für manche ein bloßes Ritual, für viele aber auch wirklicher Ausdruck dessen, was sie singen und leben. Ist meine Sprache des Glaubens auch wirklich meine Sprache des Glaubens? Ist sie echt? Passt sie zu mir? Seine eigene Sprache zu finden, das ist ein ganz kreativer Vorgang. Und man merkt, in längerem Gespräch mit Menschen, haben die diesen Prozess schon hinter sich oder sind die noch so aus ihrer Gemeinde gekommen und sagen das so weiter, wie sie es gehört haben, aber eigentlich selbst wissen sie gar nicht, ob sie dahinter stehen. Im längeren Gespräch merkt man dann, ob so eine lupenreine Sprache aus einem Stall nur ist oder ob man da merkt, da ist ein kreativer Prozess dahinter, wo Menschen auch über den Tellerrand hinausgeschaut haben, auch bei anderen geschaut haben, Traditionen von dort für sich entdeckt haben. In der evangelischen Kirche zum Beispiel haben wir seit geraumer Zeit das Pilgern für uns entdeckt. Katholische Tradition, aber viele Evangelische, die merken, da schlägt mein Herz, da tut sich was und da merkt man, da haben Menschen ihre protestantische Tradition erweitert. Manche, die müssen sich jetzt gar nicht auf kirchliche Traditionen stützen, die sind ja noch kreativer, die schöpfen einfach, wenn sie eine Glaubenserfahrung machen und geben ihren eigenen Namen dafür und sagen, das, was ich jetzt erlebt habe, nenne ich jetzt mal für mich so. Wir haben das bei Albert Schweitzer, der mit seiner Formel Ehrfurcht vor dem Leben was völlig Neues erfunden hat und der wollte damit ausdrücken, wir Christen haben eine Schöpfungsverantwortung und dieses hat er für sich mit dieser Formel entdeckt, Ehrfurcht vor dem Leben. Oder Bonhoeffer, der das Wort Mission für sich neu definiert im Gefängnis, indem er fordert, wir müssen religionslos von Gott reden. Also so, dass wir nicht mit kirchlichen Vokabeln um uns werfen, sondern als ob wir völlig ohne Gott wären. Und darin sagen wir mit weltlichen Vokabeln, was in uns lebt. Das ist Mission. Glaube, der lebt, wird seine Sprache ständig weiterentwickeln und seine Lebenserfahrungen immer wieder neu vom Glauben her deuten und dafür eine neue Sprache auch immer wieder finden müssen. Glaube, der nur bewahrt, was er übernommen hat, steht in der Gefahr, dass sein Leben, seine Lebendigkeit verloren geht. Und wer so einen kreativen Prozess nun gemacht hat für sich, wer sich bewusst geworden ist, ich komme aus dieser Sprachschule, die entdecke ich aber, weil das wertvoll ist, das ist was, was ich auch wirklich weiterleben will, mit meinen eigenen Dingen weiterfüllen will. Wer so einen Prozess durchlebt hat, auch mal über den eigenen Tellerrand geschaut hat, der ist eingeladen, ein Jünger des Heiligen Geistes zu sein. Der Heilige Geist ist vor allem Dolmetscher, einer, der Brücken schlägt, einer, der Verbindung herstellt zwischen den Sprachschulen des Glaubens. So wie es Pfingsten der Heilige Geist war zwischen den verschiedenen Völkergruppen, die in Jerusalem zusammenkamen. Der diese Gabe beherrscht oder dafür eine Berufung hat, Dolmetscher zu sein, Er öffnet anderen die Augen für den Geist, der hinter dieser oder jener Sprachschule steckt und sagt, Mensch, das, was du da praktizierst, ist doch im Grunde dasselbe, was der andere auch macht. Lobpreis mit Rockband in der Sporthalle, gregorianischer Gesang in der orthodoxen Kirche oder Kyrie-Gesang an der Orgel in Deutschland ist alles dasselbe. Das ist alles Lobpreis und Anbetung. Wer mit dem Herzen dabei ist, innerlich mit dabei ist, vor Gott steht, macht haargenau dasselbe. Nur jeder in einer anderen Sprache. Und er spürt dann zu gut, es ist eigentlich ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Geist am Wirken. Und das in unterschiedlichen Sprachen. Liebe Geschwister, babylonische Sprachverwirrung in der Kirche macht uns deutlich, hinter jeder Sprache steckt eine eigene Geschichte. Die Sprache, die vielleicht fremd klingen mag, aber zu schauen, da hat sich etwas entwickelt. Hinter jeder Wendung in einer anderen Sprache steckt auch ein Kern einer Aussage, ein Geist, den es zu hören gilt, ein Körnchen Wahrheit, den es zu entdecken gilt, der da sich hinter verbirgt, den man verstehen muss. Und nicht nur manchmal, sondern auch sehr oft sind auch Übersetzer nötig, die vermitteln, die Augen öffnen können, weil sie selbst solche ökumenischen Erkenntniswege geführt worden sind. Gott segne uns zu solchen Erfahrungen und segne uns, dass uns die eigene Sprachschule bewusst wird, auf dass wir befähigt werden, auch Dolmetscher des Geistes für andere zu sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.